Ja, kommen wir doch nun auf die Ausstellung Serious Games in der Mathildenhöhe in Darmstadt zu sprechen. Die hieß Serious Games, Krieg, Medien, Kunst, War, Media, Art. Und hatte zentral eben die Werke von Harun Faruqi, Serious Games. Harun Faruqi ist 1944 geboren und ist ein Künstler, der sich eben sehr mit Videoinstallationen und ja, Videoinstallationen im Grunde auseinandersetzt, die er zu Gefängnissen, zu Shopping Malls und eben auch zu Kriegssituationen eben gestaltet und ist Träger des Kunstpreises der Stadt Darmstadt, dem Wilhelm-Loth-Preis. Und jeder, der eben den Wilhelm-Loth-Preis bekommt, der kriegt eben auch die Möglichkeit, eine Ausstellung in der Mathildenhöhe ja, zu gestalten. Ich weiß nicht, wie sagt man dazu? Der kriegt eine Ausstellung geschenkt, sozusagen. Ja. Und bei Harun Faruqi war es eben so, dass er gesagt hat, okay, klar, ihr könnt meine Werke zu den Serious Games ins Zentrum stellen, aber ich hätte gerne, und das ist eben ein Unterschied zu anderen Künstlern, die dort eben auch schon ausgestellt haben in dem Kontext des Wilhelm-Loth-Preises, dass er gesagt hat, okay, ich möchte auch andere Künstler, die sich ebenfalls mit multimedialen Installationen, mit dem Thema Krieg, Medien und Kunst auseinandergesetzt haben, dass die eben auch ihre Werke in dieser Werkschau zeigen. Und ich habe jetzt mir das angeschaut oder hatte mir das vor 3 Monaten angeschaut, hatte dort mit der Kuratorin eben gesprochen. Und sie hat mich auch durch die Ausstellung geführt und einen kleinen Ausschnitt aus dieser Führung habe ich zusammengeschnitten, den ich jetzt zeigen möchte. Der bezieht sich einmal auf eben diese Werke Serious Games 1 bis 3 von Harun Faruqi und ein weiteres Werk Sheep Puppet. Und ich würde jetzt gerne die Fee bitten, mir das Kabel zu geben.
Ja, das ist schon vorbereitet. Also die Kuratoren waren Antje Ehmann in Zusammenarbeit mit Harun Faruqi.
Genau, genau. Okay. Und ja, ist das schon hochgefahren?
Dann yes.
Würde ich das jetzt starten.
Und dann vielleicht ja zur ersten Arbeit von Harun Faruqi, Serious Games 1. Watson ist hin, oder auf Englisch Watson is down. Und diese Arbeit gehört eben zu einer vierteiligen Serie, die alle eben ernste Spiele, also Serious Games heißen. Der Begriff Serious Games ist Ihnen ja wahrscheinlich ein Begriff, aber kommt natürlich, oder beziehungsweise ist natürlich ein Begriff, der vieles umfasst, also von Computer-Software, die also als Lernsoftware entwickelt wird, aber auch Simulationen von Entfluchtungen von Gebäuden oder auch in der Physiotherapie oder in den Sportwissenschaften gibt es inzwischen Serious Games. Also wir hatten hier auch mit der TU Darmstadt Verbindung aufgenommen, weil die eben auch da sehr forschen. Und hier im Zusammenhang ist aber Serious Games wirklich als eine Computersimulation zu verstehen, die auf den Krieg vorbereitet, also die von der militärischen Armee genutzt wird, um auf den, sei es Afghanistan- oder Irak-Einsatz vorzubereiten. Und hier speziell ist es eben der Afghanistan-Einsatz. Also wir sehen hier auf dem linken Bild eine Computerlandschaft, also die aus geografischen Daten Afghanistans generiert ist. Man sieht einen Panzer, der hier durch die Landschaft fährt. Und auf der rechten Seite ist dann eben eine solche Panzereinheit zu sehen, die eben in einem Raum, also in einer Viererreihe sitzt, vor Laptops und die dieses linke Bild eben auf ihrem Laptop sehen. Und sie üben eben den Einsatz des Panzers in Afghanistan. Man sieht dann später, wie der Schütze, also Watson, abgeschossen wird. Und Watson, also der hier also als Zweiter sitzt mit dem leicht erröteten Kopf, er wird sich eben zurücklehnen und leicht seufzen. Und das wird eben verdeutlichen, oder darum geht es Harun Faruqi auch, dass der Krieg im Computerspiel einfach ein anderer Krieg ist als eben in der Realität. Und dass man auf den Krieg eigentlich gar nicht vorbereiten kann in dieser Art und Weise. Also dass es einfach auch nicht angemessen ist. Also hier sieht man, wie der Ausbilder eben unterschiedliche Attentäter oder Aufständische auswählt, die natürlich alle einem Prototypus entsprechen. Er kann auch Minen auswählen, also die wirklich wie Getränke Größen bei McDonald's in Small, Medium und Large anwählen und die dann eben in der Landschaft aussetzen. Und diese Arbeit zeigt wirklich auch die ganze Absurdität des Krieges eigentlich. Es wird quasi in der zweiten Arbeit dann nochmal gesteigert. Das ist dann Serious Games 2, 3 Tod. Und da sieht man dann eben Soldaten in einem großen Armeecamp, wo man quasi die Wirklichkeit gleich einem Computerspiel nachgeahmt hat. Also große Computer oder beziehungsweise eine große Stadt aus Containern zusammengebaut, wo die Soldaten dann wirklich ja, im Realen den Krieg erproben sollen. Also was quasi das Nächste am Kriegsspiel dann überhaupt sein kann.
Als Geländespiel ja. dann?
Oder? Genau, also mit Statisten, 300 Statisten sind dann da vor Ort und mit eingebunden. Es werden dann Überfälle ausgeführt. Und genau, also das verdeutlicht dann noch stärker als eben diese Computerspiele, diese Absurdität des Krieges eigentlich. Als nächstes eine Arbeit, die für Sie bestimmt besonders spannend ist. Es ist nämlich die Arbeit von Peggy Arvish, She Puppet, die sich auf das sehr, sehr bekannte Computerspiel Tomb Raider bezieht. Und das ist wirklich eine sehr spannende Arbeit. Also sie hat sich selbst gefilmt, als sie dieses Spiel gespielt hat. Also man sieht quasi, wie sie das Spiel spielt, wie sie sich eben als Lara Croft durch die Computerlandschaft bewegt. Sie hat dann teilweise die Bilder einfach aneinander geschnitten. Also man sieht Lara Croft quasi 1000 Tode sterben. Das hat sie aneinander geschnitten. Hat gleichsam aber auch das Computerspiel mit 3 literarischen Texten unterlegt. Also mit einem Text von Fernando Pessoa, also dem portugiesischen Nationaldichter. Aber auch Joanna Ross, einer feministischen Schriftstellerin, und Sun Ra. Und somit soll ja der Betrachter eben ja nachvollziehen können, wie schnell man sich doch eigentlich mit der Protagonistin identifiziert. Mhm. Also Sie können vielleicht für die Vorstellung gehen.
Ja, gern.
Also das ist jetzt eben eine solche Szene, wo man sie mehrfach hintereinander sterben sieht.
I was just free and innocent, and I had to learn. I'm still innocent because I'm still ignorant. Because I'm ignorant, my mind absorbs all kinds of things. The whole cosmos, the omniverse, because I'm empty-headed. Well, actually, when I think about the potential of humanity, then I'm happy. Otherwise, I'm most miserable when I see how it really is.
Also es geht auch um die Dekonstruktion der Figur der Lara Croft. Also gerade weil die Künstlerin selbst eben auch aus der feministischen Richtung kommt und Lara Croft ja schon ja, einen gewissen Typ von Weiblichkeit verkörpert. Also dann hier eben, was ich vorher schon erwähnt habe, Serious Games 2, 3 Tod. Also man sieht jetzt hier eben ein Camp, in also 29 Palms in Kalifornien. Das Camp ist wirklich so groß wie Berlin, also hat eine ja, enorme Dimension. Man hat mit Containern eine ganze Stadt errichtet. Es gibt sowohl eine Altstadt als auch Slums, als auch ein Botschafterviertel. Und es werden dann 300 Statisten eingeladen, die dann ja, sich möglichst als Araber verkleiden oder auch die entsprechenden irakischen und afghanischen Dialekte sprechen. Und dann eben mit den Soldaten, die eben auf den Kriegseinsatz vorbereitet werden sollen, in Kontakt treten sollen. Und sprechen sie eben an und machen Scherze mit ihnen, wickeln sie eben in Gespräche ein. Und man sieht dann aber auch einen Überfall, der eben unternommen wird und wie die Soldaten oder die Rumstehenden eben darauf reagieren. Der Witz ist auch, dass dann Leute einfach zurücklaufen und ihr Essen holen oder ihre Getränke als würde es sich gar nicht um Krieg handeln. Und daran sieht man eben auch wieder, dass diese Simulation des Krieges eigentlich gar nicht richtiger Weise auf den Kriegseinsatz eben vorbereiten kann. Also im Prinzip hat das eigentlich das jetzt gar nicht mehr so viel mit Computerspiel zu tun. Ja. Mhm. Das ist quasi reales Training. Aber das Spannende, was diese Arbeit eben auch für Harun Faruqi interessant gemacht hat, ist, dass man die Landschaft da auch stark vereinfacht hat und das inzwischen eben dem Computerspiel ähnelt. Also es scheint, als hätte man das Computerspiel oder die Landschaft in Computerspielen als Vorbild für dieses Camp genommen.
Verstehe.
Und es ist natürlich eine Stufe weiter noch, also während man im Computerspiel eben das simuliert, ist hier die Simulation natürlich nochmal größer, weil man sich jetzt wirklich in der realen Welt bewegt und nicht nur in der Computersimulation. Mhm. Aber es ist insofern natürlich auch ein ernstes Spiel. Mhm. Ich sage jetzt vorher was, weil drin ist etwas laut. Also wir sehen von Harun Faruqi Serious Games 3, also Immersion, Eintauchen. Es ist ja die dritte Arbeit dieser Serie, die darauf eingeht, dass die gleichen Bilder, die zu Kriegsvorbereitungen dienen, auch für die Nachbearbeitung des Krieges genutzt werden. Also Soldaten, die traumatisiert aus dem Krieg wiederkommen, werden mit Hilfe von diesen Computersimulationen, mit denen sie schon den Krieg trainiert haben, auch wieder therapiert. Also man sieht allerdings nur einen Workshop, also bei dem Therapeuten außerhalb, also die nicht zur US-Armee gehören, Therapeuten der US-Armee quasi dieses Programm zeigen und dieses Programm auch in Rollenspielen eben trainieren sollen. Und die sind eben mehr oder weniger überzeugend. Es gibt vor allem eine Person, die das sehr, sehr spannend rüberbringt und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal.
Ja, das waren also ein paar Impressionen aus der Ausstellung Serious Games an der Mathildenhöhe. Was irgendwie so auffällt, ist tatsächlich, dass also irgendwie, wenn Künstler sich mit Computerspielen auseinandersetzen, dass sie eben tatsächlich vor allem Spaß in irgendeinem, also ich weiß ja nicht, was in so einem Künstler abgeht, du bist der Künstler hier, dass sie irgendwie Spaß oder irgendwie ein Interesse, besonderes Interesse daran haben, mit dieser Doppelung des Raums umzugehen, weil das scheint ja jetzt hier auch in den Werken von Faruqi besonders das Thema zu sein, dass man hier das, was du sozusagen am Städel mit dem PC, mit dem Rechner, in dem man sozusagen die virtuelle Doppelung des Raums vor Ort und in der gleichen Zeit, also sozusagen in der Zeit erlebt, hat Faruqi auf der Zeitlinie gestreckt und im Grunde wird in die virtuelle Welt hinein ein idealisiertes Bild der Kampfsituation getragen, einmal vorne her, einmal hinterher zur Therapie und auch dann dieses idealisierte digitale Bild zurück übersetzt in ein in eine vereinfachte, in Anführungszeichen reale, aber trotzdem komplett überzeichnete, pointierte Welt. Und dazwischen liegt dann eben der tatsächliche Kampfeinsatz, das tatsächliche Erleben vor Ort.
Ja, da war ich vorhin schon skeptisch, inwiefern man als Soldat durch Ballerspiele zocken tatsächlich dann darauf vorbereitet wird, dann auf den Irak-Einsatz. Und das hat ja auch irgendwie Parallelen dazu, dass man sagt, dass die Leute, die Counter-Strike zocken, irgendwie die Amokläufer werden und so. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man dann im Irakkrieg tatsächlich dem Wüstenwind besser standhält oder so, wenn man da jetzt in irgendeiner Simulationsbox gesessen ist, zwei Tage lang.
Ja gut, ich meine, das ist so, wäre sozusagen diese sozialkritische Perspektive, die man da drauf einnehmen könnte. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, wenn du jetzt als Künstler dir das jetzt nochmal angehört hast, was eben hier zu den ausgestellten Werken erzählt worden ist und wie eben hier tatsächlich Faruqi und auch die andere Künstlerin umgegangen sind mit dem virtuellen Raum und dem Raum, den der virtuelle Raum ja im Grunde doppelt und das quasi nochmal auf eine dritte virtuellere Virtualität im Grunde bringt, nämlich die künstlerische Umsetzung und die künstlerische Verarbeitung und Präsentation letzten Endes des Ganzen im Museum.
Ja, ich muss sagen, also viele Leute beschäftigen sich natürlich damit, mit dieser Digitalisierung unseres Alltags.
Ja.
Das bleibt natürlich nicht aus und dass irgendwann die Verbindung gemacht wird zwischen Kriegsspielen und tatsächlichem Krieg, das musste ja eigentlich auch kommen.
Ja.
Also ich finde es halt interessant, inwiefern das dann immer dokumentiert wird und du die Dokumentation dann als tatsächliche künstlerische Arbeit hast.
Ja.
Ich finde es halt für mich besser, wenn man tatsächlich dann das Virtuelle da hat, sage ich jetzt mal so.
Wie meinst du das?
Also ich hätte es jetzt vielleicht als Umsetzung cooler gefunden, wenn er tatsächlich diese Trainings-Software gehabt hätte.
Mhm. Also klar, also es in der
Ausstellung... Statt es nur zu dokumentieren.
Ja, ja, genau, dass man es auch in einer Simulation oder dann tatsächlich spielen kann und schauen kann, was hat es für eine Wirkung.
Genau.
Ja.
Also in der Ausstellung selbst gab es tatsächlich auch einen Rechner, an dem du ein gecracktes, also manipuliertes Computerspiel spielen konntest. Muss ich mehr dazu erzählen? Also dieses Computerspiel, was man dort gespielt hatte, war im Grunde die Antwort einer islamistischen Terrororganisation auf ein Computerspiel, was von der amerikanischen Armee auf den Markt gebracht worden ist, in dem also gegen Bin Laden gekämpft wurde, bei dem Original sozusagen, was von der amerikanischen Armee veröffentlicht wurde. Die Antwort ist ein Crack dieses Computerspiels von der islamistischen Terrororganisation, in der man eben gegen Bush kämpft. Und die künstlerische Umsetzung ist, dass der Künstler sich dann wiederum in dieses Computerspiel hineingehackt, also als Figur dort wiederum selber auftaucht und dann in der letzten Szene als Selbstmordattentäter stirbt, indem er sich selber wiederum auseinandersetzt mit dem Tod seines eigenen Bruders, der als Selbstmordattentäter gestorben ist.
Oh.
Und der Museumsbesucher hat die Möglichkeit, an einem Rechner, der eben aufgestellt war in der Ausstellung, dieses Spiel zu spielen und am Ende eben tatsächlich auch als Selbstmordattentäter zu sterben. Und das ist im Grunde ganz interessant, dass man eben sozusagen die Gegnerperspektive dann selbst spielt, währenddessen die Perspektive des Westens auf den auf die kriegerische Auseinandersetzung im Nahen Osten eben dann nur die nur als Dokumentation vermittelt war. Mhm. Und die Dokumentation war aber auch wiederum so gestaltet, dass man schon hineingetreten ist, weil das war eine so präsentiert, dass man im Grunde in einer Raumecke stand. Auf der einen Seite wurde von einem Beamer die Ansicht aus der Simulationsoberfläche gezeigt und aus der anderen Perspektive sah man einen Film, der Personen, die eben hier gerade das Training absolvierten, sodass man im Grunde sich identifizieren konnte mit dem Watson beispielsweise aus der ersten Installation von Faruqi. Oder man konnte sich identifizieren mit der Perspektive, mit der First-Person-Perspektive aus der Trainingssituation. Und man hat dann sozusagen an dem Terminal, an dem man selbst in eine solche virtuelle Welt hineingehen konnte, die Gegner Perspektive eingenommen. Also im Grunde wäre das im Grunde noch ein Element in der Ausstellung, was ich unterschlagen habe in meinem Zusammenschnitt.
Der Kurator gute Arbeit
geleistet. Ja, da hat er das getan, ja.
Ja. Genau. Ja, wie gesagt, ich finde halt, das ist schon jetzt langsam eine Tendenz, dass sich auch die Kunstwelt dem Ganzen annähert. Das dauert ja immer ein bisschen, bis die Künstler die Angst verlieren vor neuen Medien.
Ja, wobei in Frankfurt gibt es ja schon eine bestimmte Tradition. Also dadurch, dass das Institut für neue Medien in den 90ern, also Anfang der 90er mit der Städteschule zusammen ja im Rahmen der Städteschule eigentlich gegründet wurde, genau damit sich Künstler eben mit neuen Medien auseinandersetzen können. Da sind auch ein paar ganz interessante Arbeiten entstanden. Also Marco Lehanke hat da in dem Kontext auch eine literarische Arbeit gemacht, die aber programmiert gewesen ist. Und dann ging es auch ähnlich wie bei Computerspielen darum, dass am Ende sind alle Protagonisten des Romans tot. Also in irgendeiner Art und Weise kommen sie um. Und das Ganze hatte schon einen gewissen Witz. Aber es ist halt dann eine Vorstufe dann zu dem, da gab es halt noch nicht jetzt diese grafischen Oberflächen, die man jetzt hat.
Ja, es gibt tatsächlich auch eine Literaturgattung, die diese Form des Metatexts, also Metatext ist die Struktur von solchen Skriptsprachen, die in der eben dem Computer gewisse Anweisungen gegeben werden, also die diese Struktur übersetzt in Geschichten, also mit den entsprechenden Verknüpfungen und den entsprechenden Ablaufknoten und so weiter und so fort. Also das passt da eben auch rein, wäre vielleicht auch was für eine Sendung.
Diese frühen Auseinandersetzungen. Ich meine, Peter Weibel macht das auch heute noch, aber der hat sich da festgelegt auf so spezielle Künstler, die dann auch eher so Malerei wiederum umsetzen. Das dann nicht so interessant ist, also
Aber nochmal an dich, René. Ich glaube, so ein Problem, was einen als Künstler umtreibt, ist ja, dass man sein Werk nicht reproduzierbar haben will. Also dass es ein Werk ist, was für sich ein Original darstellt. Ein Computerprogramm ist ja auf der einen Seite, wir haben das vorhin miteinander schon gesprochen, im Grunde, also ich sag's jetzt einfach, hast du gesagt, das Interessante, was dich daran auch noch reizt, ist, dass es auf der einen Seite unzerstörbar ist, also der Code löst sich so lange nicht auf, bis der Träger, auf dem der Code ist, zerstört ist.
Genau.
Und wenn ich mehrere Kopien davon gemacht habe, ist er irgendwann unsterblich, der Code.
Genau.
Währenddessen, aber dadurch habe ich im Grunde das ein und das gleiche, also das ein identische mehrfach, also ich glaube unglaublich viele Originale im Grunde geschaffen ist.
Also bisher habe ich jetzt dieses virtuelle Städel noch nicht kopiert. Das kann man natürlich auch als Risiko betrachten, aber ich mag es einfach, wie es ist, und ich will es auch gar nicht mehr anfassen, ehrlich gesagt. Und also wie gesagt, das war für mich auch ein Grund, also einer von vielen Gründen, weil viele meiner Arbeiten irgendwie darauf aus waren vorher oder durch irgendeinen unglücklichen Zufall halt zerstört wurden. Das war schon immer ein Thema bei meinen Sachen, Zerstörung. Und deswegen wollte ich halt endlich mal was.
Warte mal, das hast du extra gemacht, aber. Aber also, unglücklicher Zufall.
Natürlich, auf jeden Fall.
Sag mal den besten Zufall.
Ja, zum Beispiel mit der Fee habe ich ja auch schon mal eine Ausstellung gemacht, wo das Cello dann.
Und das Cello ist gestorben.
Im Wasserbad gestorben ist, sozusagen. Ja,
aber das lag daran, dass du es nicht abgeholt hast. Nee, ja, das war auch so gedacht. Ich glaube auch. Aber ja, es ist so langsam, ja.
Aber kommt daher dann auch der Gedanke, dass du das Computerprogramm, was ja eigentlich tatsächlich relativ leicht vervielfältigbar wäre, auch relativ leicht vielleicht ins Internet übertragbar wäre, dann doch an den Raum des Städels gebunden hast in der Erstpräsentation? Also, ja, dass das zusammengehört.
Genau. Dass wirklich, ja, dass das einfach ein Ding ist und was wirklich auch halt für immer hält und was keiner dann einfach mal wegschmeißen kann oder was dann irgendwie kaputt geht und so. Das war schon auf jeden Fall, also für einen Künstler ist es ja, denke ich mal, zumindest für mich immer eine ziemlich große Motivation, unsterblich zu werden durch die Kunst. Das ist eigentlich meine Hauptmotivation, so, dass ich quasi mich selbst am Leben erhalten kann, wenn ich jetzt einfach irgendeinen Gegenstand oder irgendwas schaffe, was mich überlebt. Dass quasi Menschen nachhinein noch nachvollziehen können, was mich sozusagen umgetrieben hat oder ja, was meine Gedanken waren. Wenn ich sie selbst nicht mehr weitervermitteln kann, da kann ich natürlich auch ein Buch schreiben oder so, aber ich finde es halt gerade cooler, einfach ein Videospiel zu programmieren. Zeitgemäßer.
Und du hast vorhin die Idee zum Ausdruck gebracht, dass es doch angemessen gewesen wäre, wenn Faruqi im Grunde die Trainingssimulation hätte aufbauen lassen einfach. Ja. Was wäre daran dann noch die Arbeit des Künstlers gewesen, dass das Einbringen von in den musealen Kontext? Oder?
Genau.
Okay.
Was er ja auch damit gemacht hat, aber ich muss sagen, ich selbst bin immer ein bisschen angeödet von dem ganzen Dokumentarischen. Das war einfach nur der Beweggrund, der mich dazu gebracht hat, das so zu sagen, weil wenn man schon, wie gesagt, diese Ungebundenheit zum Raum auch hat, die ja da eine maßgebliche Rolle spielt, dann hätte er es ja auch machen können. Aber wie du ja gesagt hast, hat er ja dann die Gegendarstellung, den Araber-Shooter sozusagen. Dann ist ja so eine ähnliche Situation gegeben dann.
Ja. Ja, und jetzt durch die Auswahl dieser ganzen Arbeiten, also das haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen. Du warst also, und ich dachte, es sei eigentlich wesentlich länger gewesen, aber du meintest jetzt, du hast dich 2 Monate intensiv mit dem Programm beschäftigt, um das so zu realisieren, dass es da eben bestimmte Arbeiten zu sehen sind. Und ja, also vielleicht könntest du einfach noch mal etwas dazu sagen, wie dieser Prozess gewesen ist, des Auswählens, also wie du vom Bildhauer zum Kurator geworden bist, der auch noch dann architektonisch
passt. Ich habe halt schon vorher ein Level gebaut, was dann das MoMA war, mit der René-Show-Retrospektive drin. Da hatte man auch noch eine Knarre drin und konnte quasi auf alles schießen.
Deine Arbeiten zu zerstören.
Genau. Man konnte sie ja nicht zerstören, meine Arbeiten, man konnte nur drauf schießen und es hat dann so Punkte gegeben, die halt dann nach 5 Minuten wieder verschwunden sind.
Ja.
Und die hatte ich halt quasi als Anschauungsmaterial dann gleich da gehabt, dieses MoMA. Und das haben die Leute halt gleich gesehen, waren gleich fasziniert von der Oberfläche und der Gestaltung und dem Lichtdesign, da habe ich ja auch vorher schon fast ein halbes Jahr reingesteckt, um das Ganze zu lernen.
Okay.
Und insofern war es dann eigentlich relativ leicht, die Leute davon zu überzeugen, mir da ihre Sachen zu geben. Und die fanden das auch alle ziemlich cool und haben sich gefreut, da mit aufgenommen zu werden. Letzten Endes hat es dann eine richtige Eigendynamik sogar entwickelt und mir haben auch Leute was geschickt, die ich jetzt gar nicht persönlich gefragt habe.
Wow. Und jetzt gibt es in deinem Spiel im Grunde keine Knarre mehr, aber es wäre eigentlich vorgesehen.
Ja, also das hat quasi auch 3 Tage in Anspruch genommen, diese Knarre aus Quake rauszuholen. Da war ich quasi auf der Suche nach der legendären kompletten Liste für Quake, wie gesagt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich das Präfix gefunden, was die Waffe irgendwie invisible macht. Die ist immer noch drin, aber Gewalt- und Kunsthochschule wollte ich dann doch nicht so miteinander verbinden. Auch wenn viele gesagt haben, sie hätten die Knarre lieber drin gehabt. Aber letzten Endes hat die Arbeit dann noch so funktioniert, dass sie tatsächlich von 3-jährigen Mädchen gespielt wurde. Ich glaube nicht, dass die sich das so angetan hätten, wenn da jetzt wirklich eine Knarre drin wäre. Mit den Eltern nebendran auch noch und so.
Ja. Und du willst das Ganze auch noch so als iPhone-Application
genau, das wäre dann die nächste Stufe quasi, das Städel-App mit einem jailbreakten, modifizierten iPhone, was man dafür leider bräuchte. Aber dann könnte man tatsächlich richtig cool diesen Multiplayer-Effekt auch haben, dass man quasi dann zu fünft gleichzeitig quasi durch die Städelschule läuft und virtuell durch die Städelschule läuft.
Also quasi doppelt
anwesend. Genau.
Ist dann, ja, in Bezug auf ja dann eben künstlerische Arbeiten kann man schon sagen, macht es ja auch Sinn, dass man sich in solche Räume begibt und versucht dann tatsächlich auch Arbeiten zu sehen. In Bezug jetzt auf den Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, wenn man da durch die Räume wandert, ist ja dann auch die Frage, was begegnet einem dann dort?
Genau, da war ja die Idee, wie vermittelt man im Grunde, was Uni ist, jemanden, der mit Uni noch nichts oder noch nie etwas zu tun hatte.
Ja.
Und man könnte sich auf der einen Seite überlegen, naja, schaffen wir doch irgendwelche Broschüren, Informationsbroschüren, irgendwelche Webseiten, auf denen man sich was runterladen kann. Da kann man dann Texte lesen und weiß dann danach immer noch nicht, was Uni ist, weil die Uni sich in einer Form selbst beschreibt, die jemand, der von außen drauf guckt, der das von außen liest, nicht verstehen kann. Also man füllt dann zwar die Sätze, die man da liest, mit irgendeinem Sinn, aber es ist nicht das, was tatsächlich das System sozusagen Universität ausmacht. Und da war die Idee, naja, für Schülerinnen und Schüler beispielsweise, die sich überlegen, na, will ich denn vielleicht am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft studieren, ist es das Einfachste, entweder sie kommen hin und setzen sich mal in ein Seminar, machen mit, gucken sich an, wie die Universität funktioniert, kriegen damit eben einen gewissen Eindruck, einen Einblick, aber das ist ja nicht unbedingt für alle möglich. Also es ist das Einfachste, das nochmal in einen virtuellen Raum zu übertragen und sozusagen eine Handreichung zu bieten, die übersetzen hilft, was denn Uni ist. Und das führte uns eben zu dem Gedanken, dass es doch schön wäre, ein Spiel zu haben, in dem ich Soziologiestudentin oder Soziologiestudent spielen kann. Und dieses Spiel, wenn es dann irgendwann mal fertig ist, besteht im Grunde tatsächlich auch in einer Duplikation des Raums der Universität. Das sind denn architektonisch ist das schon angelehnt an den Gebäuden, die wir auf dem Universitätscampus auch finden. In den Räumen findet sich eine Bibliothek, finden sich Seminarräume und so weiter. Und man hat dann aber nicht nur das heißt nur, also man hat dann, also es geht dann weiter, dass man nicht einfach Gegenstände findet, die man angucken kann oder behandeln kann, sondern das ist insofern interaktiv, als dass die Spielerinnen und Spieler an Seminaren, die dort als Konserve im Grunde vorliegen und aufbereitet sind, eben zu Spielsequenzen teilnehmen können, dort eben auch den Ablauf des Seminars im Sinne eines interaktiven Films mit beeinflussen können. Es wird so sein, dass es eben auch Bibliotheksszenen gibt, in der man in der Bibliothek Literatur anschauen kann, in der man mit der Literatur arbeitet, die man dann ja auch später ins Seminar hineinträgt und dadurch eben einen Eindruck gewinnt, inwiefern sich das Lernen und Arbeiten an der Universität unterscheidet zum Lernen und Arbeiten zum Beispiel in der Schule. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass das natürlich nur so eine Verwendungsebene davon ist. Also das kann sich dann öffnen in alle möglichen Richtungen.
Man kann tatsächlich auch Shooter
spielen. Könnte theoretisch auch den... Nein. Aber man könnte natürlich die Zeitleisten aufmachen. Man könnte im Grunde eine Universität, eine Vorstellung von Universität der Zukunft präsentieren. Man könnte auf der Zeitleiste aber auch zurückgehen und auf Figuren der Soziologie in der Vergangenheit, beispielsweise auf Max Weber könnte man treffen oder auf Theodor Adorno,
Georg Simmel auf jeden Fall.
Oder Georg Simmel, ja. Naja, ich meine, es bötet dann nochmal für Erstsemester vielleicht auch oder für künftige Erstsemester nochmal eine ganz andere Ebene der Identifikation mit dem Fach und einen ganz anderen Einstieg in das Fach. Und auf der anderen Seite ermöglicht es beispielsweise den Eltern zu verstehen, was denn diese merkwürdige Soziologie, die das Kind jetzt angefangen hat zu studieren, was die denn eigentlich will, weil man auch als Eltern sich das anschauen kann.
Ja.
Also
aber eigentlich geht es die Eltern noch gar nichts an.
Also. Naja, aber sie fragen sich trotzdem manchmal. Und dann könnten sie sich an den Computer setzen und ein Online-Videogame spielen. Es ist eben eine ziemlich...
Aber wir haben jetzt nur noch M's, aber René, wäre das nicht interessant, wenn man jetzt zum Beispiel solchen soziologisch angelegtes Spiel hat, wenn man da zum Beispiel auch bestimmte Arbeiten, künstlerische Arbeiten zum Beispiel integrieren würde, die irgendwie auch nochmal einen anderen Bezugspunkt zu einer ästhetischen Erfahrung vielleicht herstellen, zwischen Soziologie und Kunst möglicherweise. Es könnte vielleicht interessant sein, dass man eben nicht nur einen Text hat, sondern vielleicht eine Arbeit, die auch nochmal ein anderes Erkenntnisinteresse zeigt aus einer anderen Herangehensweise.
Ich bin natürlich immer ein großer Fan von irgendwelchen virtuellen Ausstellungsräumen. Also finde ich, ist es natürlich super, wenn man das auch so nutzen kann. Vor allem, wenn diese Engine denn Video darstellen kann.
Kann sie.
Das wäre natürlich ein wahnsinniger Vorteil, wenn man es tatsächlich schaffen würde, die Engine sich selbst darstellen zu lassen. Auch und solche Sachen kann man ja dann problemlos machen, wenn man diese Fähigkeit hat.
Weißt du, was die Engine sogar noch kann? Wenn der Rechner das entsprechend zulässt, also man könnte es natürlich mit einem Rechner, der sich in einem geschlossenen Raum, also den man selber hat einrichten können, so machen. Du kannst das Bild von deiner Webcam vom Rechner übertragen ins Spiel und sozusagen sehen. Also,
das ist echt nice, ja.
Du
so Überwachungsvideo-mäßig dann im Endeffekt.
So, oder im Spiegel im Klo sozusagen.
So, guckst da rein. Person View, Insert Person View.
Genau. Also das wäre...
Und die dritte Person kann einen dann auch sehen.
Das wäre theoretisch möglich, ja. Dass man zum Beispiel Avatare schafft, die dann... Also im Grunde die Technik ist mittlerweile so weit, dass man, wenn man ein Foto von einer Person hat, relativ automatisch erkennen kann, das sind die Grenzen vom Kopf oder die Grenzen vom Körper. Und man könnte theoretisch versuchen, das online aufzubauen. Es ist halt immer die Frage, was hast du für eine Netzanbindung dann. Aber wenn das eben lokal eingerichtet wäre, wäre das überhaupt kein Problem, dass man eben tatsächlich die Person mit der Webcam, die sie selbst an ihrem Rechner hat, scannt oder fotografiert und daraus den Avatar generiert, den die anderen sehen. Also der Avatar ist sozusagen der künstliche Körper, der virtuelle Körper im Raum, der normalerweise irgendwie so ein Engel ist oder also in solchen Online-Spielen, da kann man sich ja Figuren selbst bauen, die sich dann auch in mehr oder weniger stark bewegen können. Und eben dieser Avatar kann, also der sonst sehr fantasievoll gestaltete, könnte ersetzt werden durch die reale Person, die vor dem Rechner sitzt.
Das wäre halt sehr cool. Ja. Also ich sehe schon, da gibt es halt echt unendliche Möglichkeiten auch.
Ja.
Für die Zukunft dann noch was zu gestalten.
Ja. Ja, vor allen Dingen die Vermittlung der Klassiker der Soziologie. Also da müsste man sich ja auch wirklich überlegen, was ist da ein interessanter Zugang, wie kann man sie aktualisieren. Und bei Simmel ist es im Grunde einfach über den künstlerischen Ansatz.
Ja.
Der war eigentlich bei Simmel vor Adorno schon gegeben, also im Grunde stärker. Und da sowas könnte man natürlich dann wirklich auch aufgreifen.
Ja, genau, das ist im Grunde langfristig die Idee. Jetzt geht es erstmal darum, das Spiel mit einigen Funktionen zum Laufen zu bringen. Also dass man eben erstmal den Raum erfahren kann und in dem Raum sozusagen erste Interaktionen vornehmen kann. Also den Raum, den gibt es schon, den virtuellen Raum. Und es gibt eben auch schon die Inhalte. Und jetzt muss beides zusammengeführt werden. Und wenn das dann irgendwann mal, voraussichtlich etwa in einem halben Jahr, im Netz steht und das als angenommen wird, also ich meine, das ist ja auch immer noch die Frage, wird sowas angenommen, möglicherweise ist es ja auch so, dass man als Schülerin, als Schüler, für die das ja jetzt erstmal ist, das als vollkommen zynisch empfindet, dass dort die Universität hingeht und sagt, ich präsentiere mich jetzt in Form eines Spiels. Dann sagen die, aber ich will doch nicht spielen. Ich will doch jetzt ernstes, echtes Leben erfahren an der Universität und mich vielleicht von zu Hause lösen oder irgendwie sowas. Und man empfindet das dann vielleicht als, ja, gewissermaßen zynisch. Hm. Dann ist die Frage, ob man vielleicht wenn man sich aber eine andere Zielgruppe sucht, dass man trotzdem mit diesen Vorarbeiten dann weitermachen könnte. Also
ja. Ich denke, das hängt stark vom Design ab.
Ja, das auch, klar.
Wenn ihr da jetzt so ein knallbuntes Findet-Nemo-Spielchen macht, dann ist es klar, dass das als zynisch empfunden wird. Aber wenn das eine einigermaßen professionelle, slicke, glatte Oberfläche hat, dann wird das doch keine derart ablehnen, denke ich mal.
Ja, nun, das wäre jetzt einfach rauszufinden. Ja. Und damit wäre dann, würde ich versuchen zu experimentieren eben auch. Und dann ergeben sich im Grunde unendliche Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln.
Ja, es könnte nur sein, es gibt so einen Trend, auch bei Erstsemestern, oder dass sie nicht unbedingt, das hat halt auch zum Teil natürlich mit dem Background zu tun, woher Leute kommen, Herkunft etc., dass nicht alle also diese Computer verfügbar haben, mit der man die entsprechende Rechnerleistung hat, um solche Sachen anzuschauen.
In der Tat.
Internetleistung etc. Also ich glaube, das könnte eher ein Problem sein, das dazu führt, dass Leute es nicht benutzen können, weil ihnen der Zugang zum Internet tatsächlich noch fehlt. Was macht man mit denen?
Oder die Leitungen zu langsam sind.
Ja, die Leitungen sind, wenn du in Nordend bist, sind sie einigermaßen okay, aber du gehst außerhalb Frankfurts, sieht es schlecht aus.
Also im Unterschied zu Web-TV und also solchen Angeboten, Internetangeboten, die große Datenströme produzieren, hast du bei diesen 3D-Spielen den Riesenvorteil, dass die gar keine großen Datenströme verursachen, weil du im Grunde im Grunde nur die Endpunkte der Raumwände beispielsweise übermittelst. Mhm. Und dann rechnet der Rechner vor Ort in dem Programm, was sozusagen im Browser installiert wird. Dieses Programm rechnet sich sozusagen die Welt auf dem lokalen Computer zurecht. Mhm. Und du schickst im Grunde nur ein Koordinatensystem dahin. Das heißt, du hast im Grunde weniger große Datenströme, als wenn du eine größere Word-Datei beispielsweise verschickst, die als Ganzes übertragen wird. Das Einzige, was eben vielleicht problematisch sein könnte, wären eben die Videoeinspielungen, die aber in unserem Fall gestreamt werden über einen Streaming-Server, der im Grunde auch relativ kleine Datenpakete sendet, also der das eben auch aufbereitet für die normale haushaltsübliche Datenanbindung. Mhm. Also sodass du im Grunde mit einem normalen ISDN-Anschluss, das ist also das, was man vor DSL hatte, mit dem man sich noch mit so einer Art Modem ins Netz eingewählt hat, was ja immerhin noch sehr viele Leute haben, kannst du das Spiel spielen und nutzen, weil eben das meiste eben auf deinem Rechner vor Ort passiert. Mhm. Aber je mehr man natürlich anfängt, Bilder, Videos und Audiodateien, also je mehr die eben ausmachen von dem Spiel, umso langsamer wird es natürlich schon irgendwie. Aber eben dadurch, dass man eben das mit dem Streaming-Server verbinden kann, lässt sich das auch ein bisschen puffern und steuern. Mhm. Aber was eigentlich viel eher ein Problem ist, ist, man erreicht natürlich mit dieser Form der Vermittlung nur eine bestimmte Klientel, die nämlich auch bereit ist zu spielen. Also du hast es vorhin schon gesagt, es gibt...
Diese Bereitschaft gibt es doch immer.
Das kommt immer aufs Interface an. Und das Interface ist da natürlich entscheidend. Wenn jetzt die Leute vor ihrem eigenen PC sitzen, fällt es schon mal aus und ist gut.
Ja.
Und man hat da immer so Vorurteile. Also da war ich jetzt auch bei meiner Rundgangsarbeit, muss ich sagen, ziemlich überrascht. Da war auch ein Ehepaar um die 80, die das dann gespielt haben, wo der Mann die Beine bedient hat und die Frau die Sicht sozusagen.
Cool. Wow.
Oder wie gesagt, dreijährige Kinder, die dann gesagt haben, Mama, I'm in Mensa. Oder sowas. Und ja, das,
super. Ja.
Da war ich halt schon echt überrascht davon, wie leicht man die Leute da dazu bringt, das wirklich zu bedienen.
Ja.
Also die Leute, die tatsächlich dran vorbeigelaufen sind, das waren diejenigen, wo ich gedacht hätte, die bedienen es jetzt.
Okay.
Aha.
Ja.
Cool.
Im Grunde deckt sich das auch mit der, also was du jetzt erzählt hast, deckt sich im Grunde mit der Beobachtung auch von dem Herrn Lange aus dem Computerspielemuseum, den wir am Anfang der Sendung gehört haben, der aus seinem Gästebuch, die haben da auch so ein Gästebuch vorne liegen, wie man es so hat in so einem Museum, das werten die eben regelmäßig aus und die haben eben festgestellt, dass sie auch eine sehr breites Publikum haben, nicht die 18- bis 30-Jährigen.